Wir beten. Ich lade Sie ein, aufzustehen. Ach Herr, wir danken dir für deine Gegenwart und dass du uns das Geschenk machst, uns dein Wort zu geben. Und nun bitten wir dich, dass du selbst es uns öffnest, dass wir erleben, was deine Jünger erlebt haben, als du zu ihnen geredet hast, dass unser Herz brennt, weil du uns die Schrift öffnest. Amen. Wir lesen die Bibel. Sie haben entweder Ihre Bibel mitgebracht, weil man ja in gefährlichen Zeiten nicht unbewaffnet aus dem Haus gehen soll, oder Sie können sie auswendig, das ist noch viel besser, oder Sie haben ein Handy, auf dem Sie jetzt entscheiden müssen, welche der 27 Übersetzungen, die Sie darauf im Zugriff haben, Sie benutzen wollen. Alles ist mir recht, nur wenn Sie mit drauf achten, Johannes 20 von Vers 19 bis 23, darum geht's. Und ich lese diesen Abschnitt zunächst. Es ist Auferstehungstag, es ist Abend. Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen: Nehmt hin den Heiligen Geist, welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen, und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Darf ich mich erstmal vergewissern, ob wir akustisch miteinander klarkommen? Also, es ist schlimm, wenn es zu leise ist, die Leute können es nicht verstehen, sagen, da liegt kein Segen drauf. Es ist aber genauso schlimm, wenn es zu laut ist und Sie erdröhnt werden. Nur ich kann das so schlecht beurteilen, Sie müssen sich selber wehren. Also ich sage, Sie können ja wild mit den Händen wedeln, dann weiß ich, irgendwas ist völlig falsch und ich drehe die ab oder ändere es. Kann man mich so verstehen überall? Geht es, ja. Es ist eine wunderbare Kathedrale hier. Ich bin tief, tief beeindruckt. Das Einzige, was mich irritiert, sind die Netze bei den Steinen dahin. Die angeln hier, fangen hier, fischen hier Steine. Ist auch schön. Sehr schön. 5 Punkte habe ich Ihnen zu sagen. Das erste ist, wir beginnen mit der Welt der verschlossenen Türen. Für mich war das immer eine Ermutigung festzustellen, dass am Osterabend die Situation so ist, dass ich es auf bedrückende Weise aktuell finde. Da heißt es hier, die Jünger waren versammelt und die Türen verschlossen aus Furcht. Das heißt, sie hatten sich verrammelt und verriegelt. Nun heißt das Thema heute, dass Jesus die Ängstlichen begeistert. Ob die Jünger ängstliche Typen gewesen sind, das wage ich zu bezweifeln, so vom Naturell her, Petrus und so. Das waren eigentlich eher robuste junge Männer, die waren ja alle so um die 20, plus minus. Also es geht ja nicht nur um die ängstlichen, gut, es darf auch ängstliche Menschen geben, die sind halt von ihrer Haltung her immer ein bisschen ängstlich. Und, aber das ist nicht das Problem, dass sie hier Angst hatten vor weißen Mäusen oder wer weiß was her oder dies oder jenes. Die hatten Grund zur Furcht. Die wussten, wir sind die Nächsten, die auf der Liste der Polizei stehen. Sie haben Jesus umgebracht, brutal, und sie haben ihre Wege gefunden, das zu tun. Und wir sind die Nächsten. Das heißt, das war keine eingebildete Ängste, die man beim Psychotherapeuten hätte wegmachen lassen können, sondern die waren real, denn die haben das ja nachher auch erfahren. Außer im Johannes sind ja alle von denen wahrscheinlich gewaltsamen Todes wegen ihres Glaubens an Jesus später gestorben. Das heißt, die Einschätzung der Gefahren, die die hatten, waren schon durchaus realistisch. Und das ist etwas Gesundes, wenn man in Angst ist, ein Signal, dass es eng wird. Gut, wenn diese Signalanlage dauernd rappelt, wo es gar keinen Grund gibt, dann ist an dem System was kaputt. Es gibt auch Ängste, und da hat man manchmal den Eindruck, bei der The German Angst, die ja weltweit sprichwörtlich ist, in einem der reichsten und sichersten Länder der Welt. Wir sind weltweit bekannt dafür, für unsere Angst. Außer Zeitgeist und Kindergarten ist das dritte Wort, das international in anderen Sprachen aus der deutschen Sprache als Fremdwort gebraucht wird, The German Angst. Muss ich mal vorstellen. Angst vor der Zukunft, Angst, dass wir überhaupt nichts, also, gut. Aber das, was ist hier das gewesen? Sie haben aus Angst vor den realen Gefahren die Türen verschlossen. Keiner sollte von außen rein, aber sie konnten auch irgendwie nicht raus. Sie hatten sich auch selber eingeschlossen. Es war eben alles zu gefährlich. Das war nicht unbegründet. Nun kommt mir das so vor, als ob das durchaus eine zutreffende Beschreibung unserer Welt ist. Wir haben in vieler Hinsicht offene Türen, offene Grenzen. In den letzten 30 Jahren hat alles Globalisierung, keine Grenzen da. Manchen macht das schon wieder Angst. Die machen deshalb zu. Auch im persönlichen Leben macht man oft zu, weil man Angst davor, dass Leute spüren, wer bin ich wirklich, dann schießen sie mich ab, dann stellen sie mich bloß. Es gibt so viel Gründe, Angst, um die Türen zu verschließen. Keiner soll rein, keiner soll an mein Leben, keiner soll wissen, wer ich wirklich bin, keiner soll wirklich wissen, was bei mir los ist. Aber man kommt auch nicht raus, nicht? Wenn man sich einschließt, kommt man auch nicht raus, ist draußen zu gefährlich. So, und ich finde das erstaunlich. Die Bibel beschreibt die Situation am Tag der Auferstehung. Es ist eine Welt der verschlossenen Türen. Nun will ich nicht weiter Zeit verschwenden dadurch, dass ich eine Weltanalyse mache, um das zu bestätigen. Das können Sie ja selber so beurteilen. Und ich wünsche natürlich möglichst vielen hier, dass sie nicht unmittelbar in Lebensgefühlen sind, gerade sagen, alles verbarrikadiert. Ich meine, bei so einem schönen Wetter und so, wie sie aussehen, da so alle luftig gekleidet, habe ich den Eindruck, sind doch viele da, die sagen, es ist eine Weite da und nicht so schrecklich viel Angst. Okay, aber es ist eine Welt der verschlossenen Türen. Und dann heißt es hier, Jesus tritt ein. Das ist der zweite Punkt und wichtigste Punkt und Startpunkt. Jesus tritt ein, ohne anzuklopfen. Denn eigentlich ist typisch, dass Jesus anklopft. Nicht nur, dass er höflich ist, sondern dass auch schriftgemäß. In Offenbarung Kapitel 23, da schreibt er, lasse einen Brief an seine Gemeinde in Laodicea schicken. Und da heißt es zum Schluss, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer die Tür auftut, meine Stimme hört, die Tür auftut, zu dem will ich hineingehen und Mahlgemeinschaft mit ihm halten und er mit mir. Das ist an sich eine tragische Sache, dass er bei seiner eigenen Gemeinde vor der Tür steht. Die haben das gar nicht gemerkt. Der ganze Betrieb lief weiter, aber Jesus war draußen vor der Tür. Aber, und er klopft an. Am Ostertag, da klopft er nicht an. Da lässt es nicht darauf ankommen, ob sie aufmachen oder nicht, sondern das ist der Beweis, der Durchbruch in der Auferweckung, dieses Schöpfungswunder des lebendigen Gottes am Leichnam des Gekreuzigten, der Durchbruch durch die Todeswand. Und die manifestiert sich hier in diesem Eintritt. Ein Mann geht durch die Wand. Da gab es noch einen Film mal darüber, der war von anderer Sorte. Aber genau das passiert ja. Er tritt ein, ohne zu klingeln, ohne zu klopfen, ohne irgendwo mit Dietrich die Tür aufzumachen. Und es zeigt, hört sich ja wie ein Märchen an, aber es zeigt eben, dass er auferstanden, nicht mehr gefangen ist in Raum und Zeit und Vergänglichkeit und dass er aus der Unsichtbarkeit der Welt Gottes hineintreten kann in die Sichtbarkeit. Und da können ihn auch die aus 1000 guten oder schlechten Gründen verschlossenen Türen aus Furcht nicht hindern. Und dann steht er mitten unter ihnen. Das ist die Verheißung, unter der wir leben. Das ist das Versprechen und die Verheißung, unter der wir einen solchen Tag machen. Gottesdienst feiern, das Wort Gottes miteinander lesen. Was auch immer die Bedrängnisse sind. Und für wache Menschen gibt es schon wirklich im persönlichen Leben und im Großen viel realistische Gründe der Furcht. Wir sagen nicht, wir sind die Charakterbolzen, wir schaffen das auch so und wir graffen uns zusammen. Nein, unser Geheimnis ist, wir haben einen Herrn, der tritt ein durch verschlossene Türen und dessen Spezialität ist, sich selbst zum Mittelpunkt zu machen, wo alles um die Angst und Furcht kreiste. Man hat ja manchmal den Eindruck, in Deutschland nur noch. Früher haben sie uns kritisiert, dass wir als in der Verkündigung immer den Leuten mit der Hölle drohen und mit dem Gericht Gottes und ihnen Angst machen. Tut ja heute kaum noch jemand, aber alle drohen und die heilige Greta auch, dass wir demnächst das jüngste Gericht der Klimakatastrophe haben. Fürchtet euch, habt Panik und so. Richtig Angst gemacht. Also gut, also es gibt ja wahrscheinlich auch genug objektive Gründe, und Angst zu haben. Aber wir freuen uns, dass wir einen Herrn haben, der sich nicht beeindrucken lässt davon, sondern in die Welt der verschlossenen Türen eintritt. Und was macht er da? Man muss das richtig buchstabieren, das ist so wunderbar. Tritt mitten unter sie und spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Nun, will ich ja keine Kritik an der deutschen Sprache und schon gar nicht an Luthers Übersetzung üben. Nur hier ist das ein bisschen flach. Das hört sich nach frommem Wunsch an. Friede sei mit euch, das ist ein Sei, ist ein Wunsch. Das gibt es in der hebräischen Sprache nicht und in der griechischen Sprache auch nicht. Da steht Friede euch. Shalom Aleichem. Der kommt nicht mit frommen Wünschen und sagt, die Welt ist so schlimm, aber ich wünsche euch Frieden. Nein, er kommt vom Kreuz und bringt das Ergebnis, die Frucht, den Erfolg seines Lebens und Sterbens am Kreuz. Friede mit Gott. Friede euch. Er spricht es zu. Das ist das Evangelium. Er spricht es zu. Er wünscht es nicht. Vielleicht kommt es auch nicht. Er sagt nicht, bemüht euch drum. Das ist ein anderes Kapitel, dass er Friedensstifter sein soll. Aber das Erste, was er sagt, er spricht es zu. Und dann, dass diese Deutung richtig ist, man muss natürlich sehen, Shalom Aleichem, das war so, wie in Süddeutschland sagen sie Grüß Gott, das ist toll. Und dann weiter nördlich, da sagt man dann Tag und Ostfriesen sagen Moin Moin. Und so, also kann man ja alles Mögliche sagen. Und Shalom, das ist halt in Israel so der Gruß auf der Straße. Ist nicht immer so tiefsinnig. Aber hier ist es eine Botschaft, die genau das beschreibt, was hier passiert. Er tritt in die Mitte. Ja, warum? Es sind ja nicht nur die, die Angst haben vor den äußeren Bedingungen. Es sind ja auch die, die genau wissen, wir sind die Verräter und Versager. Was haben sie für Sprüche gemacht? Und wenn wir mit dir sterben müssten und so. Nix war. Sie haben ihn alle verlassen, sie haben ihn alle, als er sie gebeten hat in Gethsemane, wach zu bleiben mit ihm im Gebetskampf, in dieser Todesangst, da sind sie eingepennt. Er war total allein. Sie sind Versager und Verräter und wahrscheinlich war das ein weiterer Grund für ihre Eingeschlossenheit, dass die Gefahren nicht nur von außen waren, sondern das auch selber sagen mussten. Mit uns ist nichts anzufangen. Wir können ja noch nicht mal unsere Grundüberzeugungen, die wir erklären, in die Tat umsetzen. Wir geben Versprechen, die wir nicht halten. Wir haben Grundprinzipien, für die man sich überhaupt nichts kaufen kann. Versager und Verräter. Und nun tritt er ein und eigentlich hätten sie jetzt denken müssen, jetzt kommt er zur Abrechnung. Hätte Jesus ja sagen können, wie war das denn heute mit den Versprechungen mit und wenn wir mit dir sterben müssen? Hä? Wo war er denn? Tut er nicht. Friede euch. Das ist der Zuspruch der Vergebung der Sünden. Und dass das keine überzogene Deutung ist, denken Sie vielleicht, er hat guten Tag gesagt und du machst da so gleich so was Dickes draus. Nein, das, Jesus macht was Dickes daraus. Als er das gesagt hatte, zeigt er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Er zeigt ihnen die Hände mit den Wundmalen und die Seite, wo der Offizier ihn mit dem Speer reingerammt, zum Ausbluten reingerammt hatte. Die Male sind noch da. Das ist eigentlich sehr befremdlich, denn es ist ja der Auferstandene. Und in der Auferstehungswirklichkeit ist ja Tod und Sterben und Leid nicht mehr vorhanden. Wie kann am Auferstandenen, wie können die Wundmale dort sein? Das sind seine Erkennungszeichen. Das ist die Schönheit des lebendigen Gottes. In der Offenbarung des Johannes lesen wir, dass auf dem Thron Gottes, als Johannes die Augen geöffnet bekommt, und er sieht in die Wirklichkeit Gottes, auf dem Thron Gottes, sieht er den lebendigen Gott und das Lamm, wie wenn es geschlachtet ist. Das heißt, es bleibt auch in der Herrlichkeit der Höhepunkt der Schönheit Gottes, dass Gott sich erniedrigt und zum geschlachteten Opferlamm wird. Das heißt, die Wunden, das ist, scheint völlig widersprüchlich zu sein. Ja, das ist so. In der neuen Welt Gottes wird Schmerz und Leid und Krankheit, Wunden und Tränen werden nicht mehr sein. Aber Jesus hat seinen Stolz darin, dass seine Wundmale seine Erkennungszeichen sind. Das Kreuz ist nicht eine peinliche Pleite zwischendurch, die dann zum Glück ausgebügelt wurde, dadurch, dass er auferstanden ist. Und jetzt vergessen wir mal das ganze Elend, sondern das Kreuz ist die Bestätigung, die Auferstehung ist die Bestätigung. Da geht das Licht Gottes an und leuchtet auf den Gekreuzigten und sagt, nirgendwo ist Gott in seiner Liebe so allmächtig, so stark, nirgendwo so schön, wie da, wo der eine ewige Gott sich herabbegibt und das Gericht trägt, stellvertretend, das ich verdient habe. Er ist der Verwundete. Und das bringt er mit und zeigt es zum Beweis dafür, dass er der eine und einzige ist, der jetzt kommen kann und sagt den Versagern und den Verrätern, Friede euch, Vergebung der Sünden. Was für eine Situation. Dann heißt es da, da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Machen wir uns doch einen Augenblick klar. Die Situation war genauso gefährlich wie vorher. Es gab genauso viel Gründe, die Türen zuzuschließen wie vorher. Die Feinde waren immer noch draußen aktiv und sie werden es ja dann beweisen in der folgenden Zeit und werden gewaltsam die Gemeinde verfolgen und diese Apostel, die dort versammelt werden. Das heißt, an der Gefahr, vor der man sich fürchten kann mit Grund, hat sich überhaupt nichts geändert. Aber die Furcht muss der Freude weichen. Warum? Jesus ist die Mitte. Er zeigt ihnen die Hände und die Wunden. Der Auferstandene leuchtet den Gekreuzigten an. Und da werden die Jünger gewiss. Unsere Sünden sind uns vergeben. Er nimmt die Verräter und Versager an. Das ist Rettung. Friede mit Gott. Versöhnt, die Beziehung ist da. Wir sind nicht verloren und verjagt. Er öffnet die Türen unserer Verschlossenheit und die Freude besiegt die Furcht. Als ich 15 Jahre alt war, habe ich eine Schlüsselerfahrung mit diesem Wort gemacht. Es war im April 1956. Und ich war mit meinem Vater auf der Beerdigung des Bundeswartes, das CVM Westbundes, Johannes Busch. Er war von einem besoffenen Karnevalisten an der Mosel bei einer Fahrt von einem Dienst zu Tode gefahren worden. Verkehrsunfall, er war reingefahren. Wochen später ist Johannes Busch gestorben. Seine Frau war vorher schon gestorben, sie hatten 6 Kinder. Standen alle am Grab. 10.000 Leute waren auf dem Friedhof in Witten. Ich war als Junge mit dabei. Irgendwo in der Menge, ich konnte gar nicht sehen. Und der Bruder von Johannes Busch, Wilhelm Busch, hielt die Beerdigung. Und ich werde ihn nie vergessen. Er redete über diesen Satz. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da stand ich und da haben viele, viele, viele junge Männer Rotz und Wasser geheult, weil ich verstanden hat, dass Gott einen begnadeten Seelsorger und Evangelisten weggenommen hat, der für ganz, ganz viele ein Segen geworden, ein Wegweiser zu Jesus. Und dann standen 6 Kinder da, die jetzt nicht nur Mutter verloren hatten, sondern auch Vater. Und das, wie lässt Gott das zu, alles ein besoffener Faschingskerl fährt den Tod. Und dann diese Predigt. 1000 Gründe zur Angst und Furcht und zur Verzweiflung. Wir schauen auf den auferstandenen Herrn, der uns die Hände zeigt mit den Wunden und die Seite. Er vom Kreuz kommt und der sagt, Friede sei mit euch. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Damals habe ich als 15-Jähriger begriffen, dieser Jesus taucht fürs Leben. Der taucht fürs Leben. Dem will ich gehören. Mit dem will ich weiter. Ich war ein Jahr lang gerade zum Glauben gekommen. Und man wächst ja dann, das ist am Anfang so eine Freundschaft mit Jesus. So, man hat so vieles noch nicht verstanden und ist alles ganz schön und so. Aber in dieser Stunde wusste ich, kein anderer, nur der taucht zum Leben. Da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Und dann geht die Geschichte so dramatisch weiter. Da sprach Jesus abermals zu ihnen, Friede sei mit euch. Also wenn man verstehen würde, dass Friede sei mit euch guten Tag heißt, grüß Gott, dann muss man sagen, ist Jesus ein bisschen dement. Ich meine, Männer meines Alters, denen passiert das schon mal, dass sie gerade wieder was erzählen, was sie vor 5 Minuten schon mal erzählt haben. Ne? Lächeln die Leute mild und sagen, so ist es haben. Die haben es nicht mehr alle auf der Latte, ein bisschen durch den Wind. Warum wiederholt Jesus sich? Ich habe nur eine Deutung für diese Tatsache. Die zweite Portion Friede, die Jesus hier zuspricht, die ist zum Weitergeben. Die erste Portion hatten die Verräter und Versager nötig für sich. Vergebung der Sünden für Verräter und Versager. Und das ist das, der Kern, das ist das Grund. Wir leben davon, dass er uns unsere Sünde vergibt. Es gibt kein größeres Wunder, es gibt keine größere Sensation und kein größeres Geschenk als Vergebung der Sünden. Frieden mit Gott. So, das ist es. Und da könnte man schon verrückt durch die Gegend tanzen und sagen, das ist toll und das hilft. Und dann ist man ganz begeistert. Dann sagt Jesus, Augenblick, pass mal auf, nicht so schnell. Ich habe noch eine zweite Portion. Denn dass ihr zurechtkommt, dass ihr angenommen seid bei Gott und Frieden mit ihm habt, das ist nicht die Endstation Gottes mit euch. Ihr seid nicht die Endverbraucher der Liebe Gottes. Ich habe noch eine zweite Portion für euch und die ist zum Weitergeben. Denn er sagt, Friede euch, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und das ist Mission. Das ist der eigentliche Missionsbefehl hier. Sendung heißt auf Lateinisch übersetzt Mission. Man kann es auch aufs Griechische übersetzen, heißt Apostolat. Ist alles das Gleiche. Griechische Wort Apostelena senden und Mittere schicken, Missio ist schicken. Das heißt alles nur Sendung. Und wenn wir Mission sagen, dann meinen wir, ist das Sendung hier. Und Jesus redet hier von der Sendung. Und er sagt, die Sendung ist Gottes Sendung, wie mich der Vater gesandt hat, sagt er. Und der Missionar, der Gesandte heißt Jesus. Also Mission ist nicht zuerst unsere Aktivität und dass wir dies und jenes tun. Es gibt ja die krausesten Vorstellungen und eine Verwirrung dessen, was das überhaupt ist. Und deshalb ist auch so ein Durcheinander in der Praxis. Jesus sagt es ganz klar, die Sendung, der Vater sendet den Sohn. Und jetzt sendet der Sohn die Jünger. Das heißt, die Mission ist eine, die Liebesbewegung und Rettungsaktion Gottes, mit der er Jesus in diese Welt setzt. Er redet Gottes Wort, er handelt im Namen Gottes in Heilung und Hilfe und er stirbt für uns stellvertretend, um die entscheidendste Lösung zu schaffen, Vergebung der Sünden, Versöhnung mit Gott, Friede mit Gott. Das ist Rettung der Welt und jeder ist eingeladen. Wir bitten an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist Rettung und das ist jetzt nicht zu Ende. Bis zum jüngsten Tag, bis zum Ende der Geschichte ist Gottes Mission unterwegs. Und jetzt sagt Jesus, jetzt gehe ich mit euch. Jeder, der an Jesus glaubt, wird in diese Mission Gottes mit hineingerissen. Denn jeder, der an Jesus glaubt, so sagt die Bibel, ist ein Teil am Körper des Jesus Christus. Und alle Körperteile in einem Körper, so sagt die Bibel das, 1. Korinther 12, auch Römer 12, die sind aufeinander angewiesen. Jesus ist das Ganze, Haupt und das Ganze. Und jeder von uns, der Jesus nachfolgt, der Vergebung der Sünden empfangen hat, ist ein Körperteil am Leib des Jesus Christus. Und wie leicht verständlich ist, jeder Körperteil hat irgendeine Aufgabe im Körper. Und nur wenn all diese Aufgaben wahrgenommen werden, dann kann der ganze Körper leben und seine Aufgaben erfüllen, auch das, was er tun soll, nach außen. Wenn einzelne Körperteile ihren Dienst verweigern, dann ist der Körper behindert oder krank und muss ins Bett und muss sich dann total mit sich selbst beschäftigen. Er kann jedenfalls nichts tun nach außen, nichts Hilfreiches tun. Das ist ja die Not oft unserer Gemeinden und Gemeinschaften. Manche sagen das ja auch, wir können jetzt nicht uns beteiligen an evangelistischen Diensten, wir haben so viel mit uns selber zu tun. Also der Teufel immer, der schafft immer, dass genug Probleme, Streit und Probleme intern sind, sodass wir überhaupt keine Kraft mehr haben, weil eins dem anderen den Dienst versagt und wir blockiert und gelähmt, beschäftigt mit uns selber sind und Millionen von Menschen gehen verloren, weil niemand ihnen sagt, wer der Retter ist. Und Jesus sagt, das ist Mission. Wer mich, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und nun ist das, fand ich das immer ein unerhörtes Wie, das hier steht. Ich würde nie mich trauen, ein Gleichheitszeichen zu setzen zwischen die Sendung des Sohnes Jesus durch den Vater und die Sendung der Jünger durch den Sohn. Er sagt, was er tut, ist doch einzigartig und unvergleichlich. Er rettet die Welt, nicht wir. Aber Jesus setzt dann Gleichheitszeichen dazwischen. Wie kann das sein? Auf zweierlei Weise. Das erste ist, er sagt, in gleicher Vollmacht sende ich euch. Das hat er schon gesagt, Lukas 10, Vers 16 kann man das nachlesen. Wer euch hört, der hört mich. Und wer euch verachtet, der verachtet mich. Und wer mich verachtet den, der mich gesandt hat, sagt Jesus. Das heißt, er setzt sich total in eins, stärker als das bei Botschaftern der Fall ist, die von ihrer Regierung gesandt werden, die keine freien Unternehmer sind, sondern der Autorität des Sendenden der Regierung war, noch viel stärker. Total in eins, wer euch hört, der hört mich. Das heißt, wenn Sie sprechen mit einem anderen Menschen über Jesus, im persönlichen Gespräch, ihm das Evangelium erklären oder in einem Hauskreis oder wo auch immer oder auch in einer öffentlichen Veranstaltung, Form völlig egal, Jesus sagt, wer euch hört, der hört mich. Und wer euch verachtet, der verachtet mich. Und die Rückbindung ist in dem dreieinigen Gott. Und wer mich verachtet, sagt Jesus, der verachtet den, der mich gesandt hat. Das trifft Gott sofort in seiner Ehre. Das ist Mission. Deshalb habe ich nie verstanden, dass Gemeinden fragen, ob sie nur missionarisch sein sollen oder nicht. Heute unterscheidet man zwischen missionarisch und missional. Also die Chinesen können kein R sprechen. Also diese Problematik habe ich überhaupt nie verstanden. Aber wir leisten uns eine Menge überflüssiger Streitereien. An den wesentlichen Punkten kneifen wir dann. Also entweder gehören wir zu Jesus und dann sind wir Teil von seiner Mission, jeder nach seinen Begabungen, innen und außen, im Hintergrund oder im Vordergrund, mit Tat oder mit Wort. Aber das gibt es nicht, dass man zu Jesus gehört und nicht an Gottes Rettungsmission beteiligt ist. Darf ich das mal so herausfordernd sagen, wenn in Ihrer Gemeinde oder Gemeinschaft Evangelisation, also Weitersagen des Evangeliums an Menschen, die noch nicht an Christus glauben, wenn das kein Thema ist, dann ist die Gemeinde krank. Dann ist vielleicht schon so weit wie in Laodicea, wo Jesus sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Denn die Verbindung mit Jesus heißt immer Teilhabe an der Liebes- und Rettungsbewegung Gottes, die aus der Ewigkeit, wie Augustinus das genannt hat, aus der Ewigkeit kommt und bis zum jüngsten Tag gibt. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist hier die gleiche Vollmacht. Und die Vollmacht konkretisiert Jesus ja hier dann auch. Noch er sagt dann hier, nach danach gleich, als er das gesagt hatte, blies er sie an. Wir haben Ostern und nicht Pfingsten. Es ist der Auferstehungstag. 50 Tage später war das nochmal richtig, der Durchbruch, wo der Heilige Geist alle erfasste. Aber hier alle die Jünger dort, auch nicht nur, das waren nicht nur die 11, es war ein größerer Kreis hier, blies sie an und spricht zu ihnen, nehmt hin den Heiligen Geist. Und wozu? Was soll jetzt passieren? Was ist jetzt mit der Begeisterung? Worin drückt sich die Begeisterung denn auch? Dass wir die Arme wedeln und rumhopsen und toll sind. Ja, okay, Ausdruck der Freude. Auch die Freude ist eine Frucht des Heiligen Geistes, sagt uns die Bibel. Aber Jesus hält was anderes fürs Wichtigste. Und das nennt er hier. Die Folge der Begeisterung ist, welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen, und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Das heißt, dass der Heilige Geist Menschen erfüllt, wie es hier passiert, heißt, sie bekommen die Vollmacht, das ist die Vollmacht. Im Namen von Jesus einem Menschen, der seine Sünden bekennt, auf den Kopf und ins Herz zuzusprechen, weil Jesus für dich gestorben ist am Kreuz und Gott ihn auferweckt hat, dir sind deine Sünden vergeben. Und dann verspricht Jesus, dass der dreieinige Gott selber durch das Wort dieses Menschen spricht zum Gewissen dessen, der es hört. Er sagt allerdings auch, dass da, wo einer keine Sünden zu bekennen hat und meint, ich bin okay, ich brauche sowas nicht, er festgelegt wird auf seine Sünden. Wenn er sie behaltet, dann sind sie behalten, die Sünden. Das ist Begeisterung. Sie gucken mich so erschrocken an. Wissen Sie, in evangelischen Bereichen gilt ja Beichte und Zuspruch der Vergebung der Sünden in der Regel als eine katholische Unsitte. Haben nichts begriffen vom Evangelium. Den einzigen seelsorgerlichen, konkreten Rat, den Jesus schon am Auferstehungstag seinen Jüngern gibt, ist Heiliger Geist in Fülle. Aber das Wichtigste ist, dass ihr wisst, ich bin für euch gestorben am Kreuz zur Vergebung der Sünden und Frieden mit Gott. Und ihr bekommt die Vollmacht, diese Vergebung der Sünden, diesen Frieden mit Gott, den Menschen zu verkünden und zuzusprechen, nicht nur darüber zu informieren, sondern wenn Menschen ihre Sünden bekennen und umkehren wollen, dann habt ihr die Vollmacht, in meinem Namen das zuzusprechen und das wird geschehen. Gottes Wort gilt. Viel Traurigkeit und Ungewissheit in christlichen Gemeinden heute und Gemeinschaften, persönliche Ungewissheit kommt daher, dass wir meinen, diese Seelsorge nicht in Anspruch nehmen zu müssen. Oder machen wir alles alleine? Okay, wir brauchen keinen menschlichen Mittler, Jesus allein. Aber wenn man dann anfängt, das für eine Theorie zu halten, dann merkst du, ja, Vergebung der Sünden so automatisch nicht. Man müsste die Gabe der Zungenrede haben oder wenn die Leute geheilt würden, dann wäre das ein Beweis. Natürlich kann der Heilige Geist Menschen heilen und das tut die Wunder heute noch und noch. Aber Heilsgewissheit gibt es nicht dadurch, dass man irgendwelche exorbitanten sonstigen Erfahrungen macht, sondern einzig und allein durch die Gewissheit der Vergebung der Sünden durch den Gekreuzigten. Das ist der Kraftakt des Heiligen Geistes, der von keinem anderen übertroffen wird. Das ist die Vollmacht. Aber zu dem Wie gehört auch noch, das will ich nicht verschweigen, die gleiche Methode. Jesus hat auch gesagt, ihr sollt, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. In der gleichen Vollmacht, wer euch hört, hört mich. Aber auch mit der gleichen Art und Weise. Das Prinzip heißt Weizenkornprinzip. Johannes 12, Vers 24 beschreibt Jesus seinen Dienst als Messias und den Dienst seiner Jünger mit dem Weizenkorn, das in die Erde gelegt wird, das beerdigt wird und scheinbar erstirbt. Und nur so bringt es viel Frucht. Wenn es nicht beerdigt wird, bleibt es allein. Es vermehrt sich nicht. Das heißt, es gibt eine klare, methodische Ansage für den Erfolg in der Mission. Und der heißt Sterben. Sterben. Mit Christus sterben. Deshalb erleben wir das heute weltweit. Die Christenheit wächst am dynamischsten in Ländern, in denen die jungen Christen, was haben die davon im Iran, wenn wie Hunderte von jungen Intellektuellen sich heute zu Jesus bekehren aus dem Islam, was haben die davon, dass morgen die Geheimpolizei auf der Matte steht, dass sie ins Gefängnis wandern? Was haben Chinesen dazu? Jede Woche entstehen neue Gemeinden in China. So viel Druck und so viel Schwierigkeit. Bei uns sagen sie, wirst du glücklich, wirst du gesund. So, das ist alles ganz toll und hast viele Vorteile. Sie sagen, was habe ich davon? Was haben die davon? Sie haben das Leben in Jesus. Sie haben den Frieden mit Gott und dafür gehen sie in die Gefängnisse, weil sie wissen, es gibt nichts Besseres, als den lebendigen Gott durch Jesus zu kennen. Und es bewahrheitet sich im 21. Jahrhundert auf eine großartige und bewegende Weise der Satz des Tertullian, den er im 2. Jahrhundert sagte. Sanguis, es semen Christianorum. Das Blut ist das Saatgut der Christen, das Blut der Märtyrer. Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. In der gleichen Vollmacht. Die Vollmacht, im Namen von Jesus Sünden zu vergeben. Bonhoeffer hat gesagt, der Christus im Worte des Bruders ist stärker als der Christus im eigenen Herzen. Das ist ein seelsorgerliches Wort. Und in der gleichen Art und Weise, Weizenkorn. Was ist das für eine Perspektive? Ich wünsche uns sehr, dass wir aus diesem Christustag nach Hause gehen und sagen, Herr, ich will dich besser kennenlernen. Wie Paulus es formuliert hat, die Kraft deiner Auferstehung und die Teilhabe an deinen Leiden, deinem Tode gleichgestaltet werden. So schreibt Paulus im Philipperbrief Kapitel 3, Vers 10. Ich möchte dich erkennen. Danke, Herr, dass du nicht aufhörst, dich uns zu erkennen zu geben in deinem Wort und Geist. Amen.